So, ihr Lieben, jetzt kommt noch mal eine Portion aus dem Wort Gottes. Ich denke, es war schon ganz schön viel, was wir heute gehabt haben, aber es kommt noch mehr. Und macht euch noch mal auf und ladet den Heiligen Geist ein, dass er euch anspricht, dass er euch motiviert und inspiriert und ernährt. Nachmittag über die Kraft der Wahrheit gesprochen und über welche Bedeutung die Wahrheit in unserem Leben hat. Und davor hatte ich schon gesprochen über diese gewaltige Herausforderung, die jetzt schon begonnen hat und die noch sehr, sehr, sehr zunehmen wird in den kommenden Jahren. Diese Tsunami-Welle der religiösen Verführung und alle, die jetzt nicht die Stimme des Heiligen Geistes hören und die nächsten Jahre intensiv nutzen, um sich fest zu gründen in der Wahrheit des Wortes Gottes. Und die Abstand nehmen von allen menschlichen und sentimentalen und religiösen Ideen über das Evangelium und über Gott, die werden von dieser Welle hinweggespült werden. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Das ist eine sehr, sehr ernste Sache. Lass mich noch eine Schriftstelle zur Ergänzung zu dem Thema nehmen und dann gehen wir ein bisschen weiter in eine andere Richtung. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2 erklärt Paulus ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, nämlich er erklärt uns, worin besteht der Schutz vor Verführung. Das besteht nicht darin, dass du einen brillanten akademischen Verstand hast, oder in der Hoffnung, der Teufel würde dich übersehen und nur andere zur Beute nehmen, sondern deine Hoffnung besteht in diesem einen, was Paulus nennt, die Liebe zur Wahrheit annehmen. Die Liebe zur Wahrheit annehmen. Und Paulus spricht hier von dem Wirken des Antichristen, dann wird der Gesetzlose, Kapitel 2, Vers 8, der Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen. Warum? Weil der Teufel so clever ist oder weil sie so blind sind? Nein, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Sie werden verführt aus dem einen Grund, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, dass sie der Lüge glauben, damit sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Nachdem Menschen endgültig für sich selber die Wahrheit verworfen haben und gesagt, ach, was geht mich Wahrheit an, ich mache das, was mir Spaß macht, ich mache nach dem, wie ich es so finde und Wahrheit interessiert mich nicht und Wahrheit hat keine Bedeutung, keinen Platz in meinem Leben. Nachdem sie die Wahrheit ein für alle Mal endgültig verworfen haben, dann sendet Gott ihnen einen Geist des Irrwahns, heißt es in andere Übersetzung, kräftige Irrtümer, dass sie der Lüge glauben. Und sie sind vollkommen gewiss und absolut siegessicher und überzeugt, sie sind auf der richtigen Straße, während sie dem Verderben entgegenmarschieren. Und sie sind nicht mehr zurückholbar, sie sind nicht mehr zurückzurufen zur Buße, sondern sie werden endgültig verloren gehen. Das tut Gott mit Menschen, die diesen Punkt überschritten haben und die Wahrheit vollständig von sich geworfen haben. Und deswegen ist es so notwendig, und das ist unser Schutz, dass wir die Liebe zur Wahrheit annehmen. Gott weiß, dass wir keine Liebe zur Wahrheit haben. Wir sind geprägt vom Teufel und wir meiden und wir verachten oder verwerfen oder fliehen vor der Wahrheit. Wir wollen keine Wahrheit. Wahrheit, die uns trifft, die uns korrigiert, empfinden wir immer als Ablehnung. Und wir schützen uns und wir laufen davon weg. Aber wir brauchen eine neue Sichtweise, wir brauchen ein neues Denken über die Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht peinlich, Wahrheit ist nicht beschämend, Wahrheit ist nicht dein Feind, Wahrheit ist dein Freund. Und Wahrheit setzt dich frei. Das Heilung und Befreiung in der Wahrheit. Und deswegen müssen wir mit Gott übereinstimmen und jeden Widerstand gegenüber der Wahrheit aufgeben und ihn bitten, uns diese Liebe zur Wahrheit zu schenken. Wir müssen sie nicht produzieren, wir müssen sie nicht aus uns selbst heraus schaffen, aber wir können sagen, du hast sie, du gibst sie mir und ich erkenne an, dass es ein so kostbares und wichtiges Geschenk ist. Ich will es haben und ich empfange Liebe zur Wahrheit. Und dann unterstellen wir uns der Wahrheit und dann erlauben wir der Wahrheit, uns zu richten, uns zu beurteilen. Das kommt noch in dem nächsten, in der Fortführung von dem, was jetzt noch kommt, am Ende auch wieder vor, dieser wichtige Gedanke. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenk und wir gehen zu einem anderen wichtigen Thema, was auch sehr, sehr stark zu tun hat mit Vorbereitung auf die Endzeit. Und lass uns einmal gehen zu Daniel, Kapitel 11. Daniel, Kapitel 11, bitte, Vers 32. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Hier haben wir denselben Gedanken. Die werden nicht einfach verleitet, weil die Verführung zu clever ist, sondern sie haben sich vorher qualifiziert für Verführung. Man muss sich für Verführung qualifizieren. Sie haben sich am Bund schuldig gemacht. Und sie werden zum Abfall verleitet. Aber das Volk, das einen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Und entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Wo kommt ihre Stärke her, ihre Sicherheit, ihr Vertrauen in Gott? Aus der Tatsache, dass sie ihren Gott wirklich kennen. Und das ist die Herausforderung, das ist der Ruf Gottes, dass wir tiefer hineingehen in die wirkliche Erkenntnis Gottes. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, die unbekannteste Person in der ganzen Christenheit ist unser wunderbarer Herr Jesus. Es gibt so viele Mythen und Legenden und Ideen und Vorstellungen über ihn, aber es gibt so wenig wirkliche, echte Erkenntnis seines Wesens, die enorme Kräfte freisetzen wird. Und das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag, dass wir Gott wirklich kennenlernen, damit wir uns in der Zeit der Not, in der Zeit der Bedrängnis stark erweisen können und nicht hinweggepustet werden von jedem Wind der Leere, sondern stabil sind und stehen wie ein Fels in der Brandung. Ich weiß, wir sind in der Schweiz und das ist nicht gerade ein Bild, was passt für die Schweiz. Aber ich bin nun mal ein Norddeutscher und ich liebe das Meer und ich muss mehrmals im Jahr das Meer sehen, sonst passt es irgendwie nicht bei mir. Und ich kenne dieses Bild einfach, der Fels in der Brandung. Und das ist unser Jesus und das ist die Wahrheit. Halleluja. Und wenn wir Gott erkennen, wenn wir uns auf einen Lebensstil einlassen, die es Gott ermöglicht, dass wir ihn wirklich erkennen können, dann werden wir gewaltige Veränderungen erleben. Und wir werden stark werden in ihm. Und wir werden ein Segen sein für andere. Lass uns einmal zu 2. Petrus gehen. Kapitel 3. Und dort haben wir den Herzschlag, den Schrei des Apostels. Und es ist der Schrei Gottes selbst. Wachst aber, Vers 18, Kapitel 3, Vers 18, letzter Vers, 2. Petrus. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade. Das heißt, eure Fähigkeit, Gnade zu nehmen. Denkt man, Johannes sagt, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Um den Willen Gottes zu tun, um so zu leben, wie es ihm gefällt, brauchen wir Gnade. Jetzt gerade in diesem Moment brauchst du Gnade, konzentriert zuzuhören. Ich brauche Gnade, geleitet zu sein vom Heiligen Geist und die Dinge zu bringen, die Betonungen, die Schriftstelle oder die Bilder und Beispiele und so weiter, die jetzt passen, die er jetzt benutzen will. Du brauchst Gnade, zu hören und zu verstehen und zu behalten. Und vielleicht die richtigen Dinge aufzuschreiben, dass du später noch einmal daran entlang betest und das vertiefst alles für dich selber. Wachst in der Gnade, eure Fähigkeit, euch ausstatten und beschenken und kräftigen zu lassen von Gott, soll zunehmen. Da ist so viel mehr, was Gott hat für uns. Und wir sollen das entdecken, nur das, was wir sehen, was er hat für uns, das und erkennen, das gehört uns. Nur das werden wir auch nehmen. Wenn du nicht glaubst, da ist Gnade für sexuelle Reinheit, dann wirst du in Unreinheit bleiben. Wenn du nicht glaubst, dass es Gnade gibt, um Versuchungen zu überwinden, dann wirst du von einer Versuchung in die nächste fallen. Wenn du glaubst, es ist normal für einen Christ, von allen möglichen Dingen überwältigt zu werden, so wirst du leben. Aber wenn du glaubst, da ist Gnade für dich erworben auf Golgatha, die du nehmen kannst, die du in Anspruch nehmen kannst, mit der du ausgestattet werden kannst, dann wird es so sein, wie du es glaubst und wie du es gesehen hast. Da ist so viel mehr Gnade. Und Gott möchte, dass wir diese Gnade, diese Fülle an Gnade sehen und dass wir zum Thron der Gnade kommen und dass wir nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Halleluja. So wachst in der Gnade. Und dann, wenn wir diesen Text anschauen, dann sieht das so aus, als spricht er von zwei verschiedenen Dingen. Wir sollen wachsen in der Gnade. Und wir sollen wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn. Aber das ist nicht, was er meint. Sondern wie so viele andere Bibeltexte, wo du zwei Dinge aufgezählt findest. Das zweite erklärt das erste. So wie du es lesen musst, ist wachs in der Gnade, indem ihr zunehmt in der Erkenntnis des Herrn. Mehr Erkenntnis Gottes macht Raum für mehr Gnade. Das ist gemeint hier. Und du sagst, klingt gut, aber beweise mir das. Danke für den Einwand. Ich liebe kritische Einwände. Solange die Menschen bereit sind, sich von der Bibel dann auch helfen zu lassen. 2. Petrus Kapitel 1. So, was ist die Behauptung? Indem wir wachsen in der Erkenntnis Jesu, kommt mehr Gnade. Das ist die Behauptung. Im Text steht es nicht. Im Text steht, wachsende Gnade, wachsende Erkenntnis Jesu. 2. Petrus 1. Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wie kommt mehr Gnade? Durch die Erkenntnis Jesu. Erkenntnis seines Wesens, seiner Schönheit. Das ist die größte Not für das Volk Gottes, weil wir, ohne dass wir das gewollt haben und ohne dass wir uns dafür entschieden haben, aber einfach, es ist so passiert, wir haben eine Menge Dinge aus dieser Welt mit hineingenommen in unser Glaubensleben, eine Menge Vorstellungen und manchmal, wir glauben nicht der Bibel, sondern wir glauben unseren Ideen, unseren Traditionen, unseren eigenen Überlegungen und unseren Trugschlüssen und während wir das tun, glauben wir, der Bibel. Aber wir glauben manchmal nicht der Bibel, sondern wir glauben einer menschlichen Interpretation der Bibel. Und das ist ein großer Unterschied. Und darum ist da manchmal so wenig Kraft und so wenig Resultate und von dem zu wenig zu sehen, wovon die Bibel redet. So, es geht um die Erkenntnis Gottes. Denkt an diese Schriftstelle im Alten Testament. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das sind nicht wissenschaftliche Erkenntnisse, das sind nicht irgendwelche allgemeinen Erkenntnisse, sondern wenn die Bibel von Erkenntnis redet, sie meint die Erkenntnis Gottes. Und wo die fehlt, leidet das Volk Gottes Mangel. Jesaja 5, 13, mein Volk wird gefangen, weggeführt aus Mangel an Erkenntnis. Und genauso sehen wir es auch im Epheser Kapitel 4. Lass uns das einmal aufschlagen. Diese berühmte Passage, die von diesen Dienstgaben, wie wir sie nennen, spricht, die der Herr selbst dem Leib gibt, zur Erbauung, zur Ausrüstung der Heiligen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen. Epheser 4 ist das, bitteschön. Für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Paulus glaubt, dass das möglich ist. Und er glaubt, dass wir diesen Punkt erreichen werden als Volk Gottes. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Wo kommt dieses Mannesalter, die Reife Christi her? Durch die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wer ist, wie er empfindet, was ihm wichtig ist, was für ihn wertvoll ist, was er liebt und was er hasst und was sein Wesen ausmacht, seine ganze Schönheit. Die Bibel nennt die Summe all der Eigenschaften Gottes, seiner Macht, seiner Größe, seiner Majestät, seiner Pracht, seines Charakters. Sie nennt das die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Christi sollen wir erkennen. Und wenn wir Gott erkennen, dann sind wir nicht länger Unmündige. Was ist mit den Unmündigen? Das heißt hier im nächsten Vers, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, Vers 14. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Das ist das Schicksal der Unmündigen. Sie haben keinen Plan, sie haben keine Orientierung. Und der Wind weht von rechts und sie fliegen nach links. Und der Wind weht von links und sie fliegen nach rechts. Sie werden hin und her geworfen wie ein Blatt im Wind, im Herbstwind. Und sie haben keinen Plan und keine Orientierung. Und sie werden von Umständen und von äußeren Einflüssen bewegt. Aber das ist keine Richtung, keine Stabilität, keine Standfestigkeit. Nicht sie bewegen etwas, sondern sie werden bewegt. Und die in die Reife gekommen sind, durch die Erkenntnis des Sohnes, die werden nicht mehr verführt werden. Die werden nicht mehr hin und her geworfen und hin und her bewegt, sondern sie werden stabil sein. Und viele, viele Menschen, weil sie Gott nicht kennen, sie suchen irgendwie Halt bei anderen Menschen. Und sie fragen andauernd irgendwelche Fragen und sie sagen, ich habe bis jetzt immer so geglaubt. Jetzt habe ich dieses Buch gelesen, jetzt habe ich diesen Prediger gehört und jetzt sagt er was anderes und jetzt bin ich ganz verwirrt und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Du glaubst nicht, wie viele Male ich solche E-Mails bekomme. Wo Menschen einfach verwirrt sind, weil sie bis jetzt immer in eine Richtung gedacht haben und dann hören sie was anderes und dann wissen sie nicht mehr, was ist jetzt richtig und woran sollen sie sich halten. Viele, viele Menschen haben keinen Glauben aus Offenbarung durch den persönlichen Dienst des Heiligen Geistes. Sie haben einen Glauben, der einfach so geht. Ich hoffe, dass dieser und jener Dienst und dieser Mann Gottes, dass der nicht verkehrt ist. Und da hänge ich mich dran und es wird schon irgendwie gut gehen. Sie leben nicht aus Offenbarung. Und deswegen ein Gedanke, der ihr System erschüttert. Und völlig kopflos sind sie und völlig in Panik und wissen nicht mehr, was sie jetzt glauben sollen, weil sie kein eigenes Fundament haben, weil sie nicht von Gott gelehrt sind, sondern weil sie gelehrt sind oder sich haben lehren lassen, einfach von Menschen, aber nie selber Begegnungen und Erfahrungen und Prägungen von Gott erlebt haben. Weil es so viel einfacher ist, sich einfach an jemanden dran zu hängen und zu denken, der wird schon richtig sein. Aber das ist nicht, was Glaube ist. Glaube ist, du kennst Gott. Und du wirst von ihm unterwiesen. Und er macht dir Dinge klar. Und aus Offenbarung bekommst du Kühnheit und Festigkeit. Und dann hast du das erlebt und du hast etwas gesehen. Und du hast ein Verständnis von bestimmten Aspekten des Wesens Gottes. Und du weißt, dass du weißt. Und wenn morgen der Rest der Christenheit aufsteht und sagt, wir haben herausgefunden, dass ein Irrtum ist, es würde dich nicht erschüttern. Weil du es gesehen hast, weil du aus Offenbarung lebst und nicht aus Informationen in deinem Verstand. Offenbarung hat nichts mit Verstand zu tun. Offenbarung hat dein etwas damit zu tun, dass das Licht durch den Heiligen Geist in deinem Geist angezündet wird. Das ist etwas total anderes. Und Paulus sagt, ich will nicht, dass euer Glaube auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. So, es gibt eine Form von Glauben, die sieht ganz nett aus, bis die Krise kommt. Und er funktioniert nicht. Und er trägt nicht durch. Und die Leute bleiben nicht in Hoffnung und in Zuversicht, sondern sie gehen unter und sie haben keinen Plan mehr. Und wie aufgeschreckte Hühnchen laufen sie über den Hof und sind voller Panik. Haben keinen Frieden, haben keine Sicherheit. Gott möchte uns gründen und verwurzeln in ihm. Und er möchte, dass wir alle von ihm gelehrt werden. Ja, dazu braucht es auch den Dienst von Lehrern. Aber wenn das, was du durch Lehrer hörst, nicht durch den Heiligen Geist aus dem Wort Gottes in dir verankert wird, dann nützt alles Hören von Predigten und alles Gehen zu Seminaren, nützt dir herzlich wenig. Es muss in dir eine Erfahrung werden. Es muss in dir eine Gewissheit werden. Du musst selber durch den Heiligen Geist gelehrt werden. Es geht kein Weg drum vorbei. Es gibt keine Abkürzung. Und wenn wir von Gott hören und von Gott empfangen und er uns selber lehrt, dann wächst in uns eine Entschiedenheit und eine Festigkeit und eine Sicherheit. Und wir sind nicht irritiert über die neuesten theologischen Erkenntnisse, die da immer wieder auf den Markt geworfen werden und die alles in Frage stellen und die immer irgendwelche neuen Dinge und neue Theorien und neue Spekulationen bringen und so weiter. Und es wird dich nicht irritieren, weil du kennst das Wort. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das heißt also, wenn wir raus wollen aus dem Irrtum, wir müssen die Schriften kennen und die Kraft Gottes, und das ist der Heilige Geist. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, der unser Lehrer sein will, von dem Jesus gesagt hat, er wird euch in alle Wahrheit führen. Diese Verheißung müssen wir ergreifen. Sagt, Heiliger Geist, hier bin ich. Hier ist meine aufgeschlagene Bibel. Komm und hilf mir. Und mach es dir zur Angewohnheit. Jedes Mal, bevor du deine Bibel aufschließt, sag, Heiliger Geist, du bist mein Lehrer. Du bist gekommen, um mich in alle Wahrheit zu führen. Und ich brauche dich. Und ich weiß, ohne dich kann ich eine Menge Unsinn aus diesem Buch holen. Ohne dich habe ich viele, viele Gelegenheiten, in die Irre zu gehen und falsche Trugschlüsse irgendwie mit zurechtzulegen. Ich brauche dich, so komm du und sei du mein Lehrer und hilf du, wie ich mich dir unterordnen kann und hilf du mir, wie ich eine Haltung der Belehrbarkeit entwickeln kann, wie es leicht ist für dich, mich zu führen, mich zu prägen, mich zu lehren, mich zu erziehen. Halleluja, Halleluja. So, es geht darum, aus erster Hand, aus Begegnung, aus Erfahrung, Gott kennenzulernen. Darum geht es. Und sagst du, ich kenne schon Gott. Ich bin errettet, ich bin Kind Gottes. Okay, dann habe ich eine Frage an dich. Wieso, sagt der Apostel Paulus, am Ende seines Dienstes, nachdem er jahrzehntelang einen gewaltigen, fruchtbaren Dienst gehabt hat, 2/3 des Neuen Testamentes geschrieben hat, wieso sagt er am Ende seines Lebens, ich möchte ihn erkennen, wenn wir ihn schon erkannt haben, nach ein paar Jahren ein bisschen oberflächlich blättern in der Bibel. Wieso sagt dann dieser Mann am Ende seines Dienstes, ich will ihn erkennen? Und er redet, er schwärmt von der alles überragenden Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Was für ein Ausdruck. Die alles überragende, unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Und dann kommen wir und sagen, wir haben schon Gott erkannt. Hallo, lass uns ein bisschen bescheidener sein. Lass uns sagen, da gibt es noch Dinge von Gott zu erkennen, von denen wir keine Ahnung haben. Da gibt es Tiefen und Aspekte seines Wesens, seiner Schönheit, seines Herzens, seiner Absichten, seines Wohlgefallens, seiner Abscheu, von denen wir noch keine Ahnung haben. Aber wir sollen da hineingenommen werden. Und deswegen sagt Hosea, lass uns erkennen, ja eifrig trachten nach dem Erkennen des Herrn. Hosea 6, Vers 8. Lass uns erkennen, ja, eifrig trachten nach dem Erkennen des Herrn. Dasselbe sehen wir bei David. Eins habe ich erbeten und danach trachte ich, alle Zeit im Haus des Herrn zu sein, um anzuschauen seine Schönheit. Er sagt nicht nur, ich habe einmal darum gebeten und seitdem warte ich, ob irgendwas passiert, bis jetzt ist noch nichts passiert. Nein, er sagt, ich habe darum gebeten und danach, nachdem ich gebetet habe, tue ich meinen Teil, ich trachte danach. Es reicht nicht aus, darum zu beten, sondern danach muss ein Lebensstil kommen, der es Gott ermöglicht, dieses Gebet zu beantworten und uns hineinzuführen in die Erkenntnis Gottes. Und das ist sein Wille, darum geht es. Und alles liegt daran, dass wir ihn erkennen. Wir werden wachsen, wir werden stark sein, wir werden stabil sein, wir werden belastbar sein, wir werden fähig sein, durch Tests und Prüfungen hindurchzugehen. Und wir halten an ihm fest und wir bleiben an seiner Seite. Und wir werden nicht weichen, wir werden nicht wanken, wir werden nicht irre werden in unserem Glauben, sondern wir werden durchgehen durch die Herausforderungen, die dort vor uns liegen. Halleluja, Halleluja. Jesus hat dieses Gebet zum Vater. Was ist seine Sehnsucht? Seine Sehnsucht ist Vater. Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Ganz nah. Es gibt unterschiedliche Grade der Nähe zu Gott. Sonst könnte Jakobus nicht sagen, naht euch zu Gott. Wenn alle Bekehrten, alle von neuem Geborenen gleich nah sind an Gott, dann warum sagt Jakobus, komm näher? Wenn wir schon so nah sind, wie man nicht näher kommen kann, dann was heißt naht euch zu Gott? Und Jesus sagt, ich will, dass sie bei mir sind. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es ist das sehnlichste Verlangen von Jesus, dass alle seine Nachfolger, alle, die an ihn glauben, dass sie ihn sehen, dass sie die Herrlichkeit Jesu, das ist die Summe seiner Pracht und Majestät und Größe und seines wunderbaren, einzigartigen Charakters, dass sie das sehen. Nicht nur das Wort Demut gehört haben, sondern eine Anschauung bekommen haben vom Heiligen Geist. Wie sieht die Demut Christi aus? Und all die anderen wunderbaren Aspekte. Jesus hat dieses Verlangen und vielleicht hast du dieses Verlangen nicht, aber dann wenigstens kannst du sagen, er ist Gott, er ist mein Herr und ich bin dafür da, seinen Willen zu tun. So wenn er will, dass ich seine Herrlichkeit sehe, auch wenn ich mir darunter nichts vorstellen kann, dann muss ich, und deswegen tue ich es auch, ich beschließe, ich will seine Herrlichkeit sehen. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht und was das bedeutet und wie das funktioniert, aber ich weiß eins, er will es und weil es wichtig ist, will ich es auch. Und deswegen fangen wir an zu beten, wie Mose, zeige mir deine Herrlichkeit. Lass mich deine Wege erkennen, hat Mose gebetet, damit ich dich erkenne. Und der einzige Grund, warum Israel nach dieser gewaltigen Errettung aus Ägypten es nicht geschafft hat, hineinzukommen in das gelobte Land, weil sie Gottes Wege nicht erkannt haben. Und warum haben sie Gottes Wege nicht erkannt? Weil sie überhaupt kein Interesse an ihm hatten. Sie hatten Interesse an dem gelobten Land, an dem Segen, an dem Wohlstand, an dem Reichtum, an all den wunderbaren Dingen, die da waren. Und wenn Gott ihnen angeboten hätte, was er Mose angeboten hätte, geht in das Land. Ich gebe euch einen Engel mit, der begleitet euch, aber ich bin nicht dabei. Geht in das Land und macht da, was ihr wollt, aber ich gehe nicht mit euch. Hätte er das Israel angeboten, hätte gesagt, okay, kein Problem, wir wollen den Segen. Wenn du nicht willst, dann bleib zu Hause, aber wir gehen in den Segen. Was hat Mose gesagt? Wenn du nicht mit uns gehst, macht es keinen Sinn, dahin zu gehen. Dann bedeutet es uns nichts. Wir wollen nicht den Segen, wir wollen nicht die Segnungen, wir wollen dich in unserer Mitte haben. Das war das Herz von Mose. Und Israel, die erste Generation, wurde verworfen aus dem einzigen Grund, weil sie verachtet haben, Gott zu suchen und Gott kennenzulernen. Es hat sie nie interessiert, wer ist eigentlich ihr Retter? Was will er? Wie ist er? Was ist ihm wichtig? Worum geht es ihm? Wie ist sein Wesen? Das hat sie nie interessiert. Solange Gott sie gesegnet hat, waren sie zufrieden. Und wenn er aufgehört hat, sie zu segnen und sie zu testen und machen, was in ihrem Herzen ist, was kam hervor? Rebellion, Auflehnung und Murren und Besserwisserei und sich über Gott zu stellen und zu sagen, es wäre besser für uns gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Mit anderen Worten, dass Gott dort eine der gewaltigsten Taten im Altertum getan hat. Durch den Stock eines Hirten die militärische Großmacht Ägypten zu demütigen, auf die Knie zu bringen und zu zeigen, was für ein gewaltiger Gott ist, das war ihnen alles egal. Wären wir doch in Ägypten geblieben, das wäre besser gewesen. Sie hatten kein Interesse, dass Gott an ihnen sich verherrlicht und dass sie diese Berufung haben, wir zeigen der Welt, wie Gott ist. Sie haben null Interesse daran, sie wollen nur gesegnet werden. Das klingt für mich wie charismatische Bewegung. Die sich totläuft, die zu Ende geht und dann sei Gott, dass dieses Zeug zu Ende geht und es kommt etwas Neues. Es kommt etwas Neues. Und das heißt nicht, dass das nicht mit dem Wirken des Heiligen Geistes vorgeht, aber das, was man klassischerweise nennt, die charismatische Bewegung hat sich totgelaufen. Und du wirst sehen, dass dieser Strom versiegt und er ist längst versiegt. Es kommt etwas Neues, etwas Tieferes, etwas Schöneres. Und wenn das noch nicht das Ganze ist, kommt danach noch etwas anderes. Aber irgendwann wird die Gemeinde vollendet sein. Und die ganze Fülle des Reichtums Gottes wird vorhanden sein in der Gemeinde. Und Gott wird sich hinstellen und sagen, seht mein Volk an. Und wenn ihr dies seht, dann seht ihr mich. So wie Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Die Gemeinde, das Volk Gottes, nicht ein Einzelner, nicht Leiter, sondern die Gesamtheit des Volkes Gottes wird das Wesen und die Größe und die Macht und die Schönheit Gottes demonstrieren. So wird die große Ernte eingebracht werden. Gott wird sich zeigen, Gott wird sich offenbaren. Aber Gott kann sich nur durch uns offenbaren, wenn er zuvor sich uns selber offenbart hat. Und deswegen müssen wir wachsen in der Erkenntnis Jesu. Wachsen und in dieser Fähigkeit, seine Herrlichkeit anzuschauen. Und alles beginnt damit, dass wir uns eins machen mit seinem Wunsch. Zeige du mir deine Herrlichkeit. Du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Öffne mir die Augen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ganz offensichtlich sagt uns die Schrift, das ist Standard gewesen. Das ist, was die erste Generation der Gläubigen gehabt hat. Und das erklärt ihr phänomenales Wachstum. Das erklärt diese gewaltigen, übernatürlichen Demonstrationen der Macht Gottes, die sie immer und immer wieder erlebt haben. Paulus schreibt von den Christen. Er sagt nicht, das gilt für alle Christen. Es ist nicht eine Verheißung. Er beschreibt einfach, was sie damals hatten. Was aber auch heißt, wenn wir seine ausstrecken, wir können es auch haben, weil Jesus gesagt hat, ihr sollt meine Herrlichkeit sehen. So, was haben sie gehabt? 2. Korinther 3,18. Wir alle, damals, wir schauen die Herrlichkeit Gottes an, die Herrlichkeit Christi. Wir schauen sie an mit aufgedecktem Angesicht. Und, was war das Resultat? Und werden so auf diese Art und Weise verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch den Geist geschieht. Die Verwandlung in das Bild Jesu kommt durch Sehen. Du wirst verwandelt in das, was du siehst. Das ist ein universelles geistliches Gesetz. Das funktioniert, wenn du dir Sexblatt und Creme und billige Soaps anschaust, in das wirst du verwandelt. Und das funktioniert genauso, wenn du dich danach ausdrückst, durch das Wort und durch den Heiligen Geist, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Es funktioniert in beide Richtungen. Leider. Und deswegen, das, was du anschaust, ist so, so, so wichtig. Und entschuldige dich nicht und sag nicht, ja, das tue ich nur so, das meine ich nicht ernst, ich glaube nicht wirklich diesen Schrott, den ich da im Fernsehen sehe. Dann warum labst du deine Seele damit? Wenn du nicht wirklich daran glaubst, dann warum labst du deine Seele damit? Warum? Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch den Geist geschieht. Was geschieht durch den Geist? Das Anschauen und die Verwandlung. Beides geschieht durch den Geist Gottes. Und deswegen spielt der Heilige Geist so eine wichtige Rolle in diesem Prozess der Veränderung. Der Heilige Geist ist uns gegeben, uns Offenbarung zu geben über Gott. Wie ich schon gesagt habe, Jesus verspricht, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. In alle Wahrheit. Und der erste Aspekt der Wahrheit Gottes ist die Wahrheit über sein Wesen. Und dann der zweite Aspekt ist die Wahrheit über uns selbst, die Wahrheit über unser Herz. Und diese beiden Dinge gehen zusammen. Je mehr du von Gott siehst, je mehr erkennst du über dein Herz und hast viele Gründe, Buße zu tun und dich neu festzulegen und von Dingen zu verabschieden und Dinge aus deinem Leben rauszutun. Und je mehr du das tust, umso mehr qualifizierst du dich, mehr von Gott zu sehen. Und je mehr du von Gott siehst, umso mehr siehst du an Abgründen und Bosheit und Enttäuschungen und Hinterhältigkeiten in deinem eigenen Herzen und kannst wieder Buße tun und machst wieder Raum für mehr von Gott zu sehen. Es ist ein ununterbrochener Kreislauf, oder er sollte es zumindest sein. Wir sehen mehr von Gott, von seiner Herrlichkeit, und wir sehen mehr von uns, von unserer Halbherzigkeit, von unserer Neigung, uns was vorzumachen, von unserer Neigung, Enttäuschungen uns zu verstecken. Und wir müssen Buße tun. Und wir machen Raum für mehr von Gott. Es ist der Heilige Geist, der dieses wunderbare Werk tut. Und er tut es mit unserer Beteiligung. Er tut es nicht, während wir nicht zu Hause sind und während wir irgendwas anderes tun, sondern tut es, indem wir uns engagieren und unseren Platz einnehmen in diesem Prozess. Lass uns einmal zu Epheser Kapitel 1 gehen. Epheser Kapitel 1. Und es beginnt in Vers 15 mit diesem wichtigen Wort, deshalb. Wie deshalb? Wenn ein Satz mit deshalb anfängt, dann steht die Antwort auf diese Frage, wieso deshalb, in dem Satz davor. Und was steht in dem Satz davor? Dass der Heilige Geist, Vers 14, ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe. Und wir sollen mehr bekommen als nur die Anzahlung. Wir sollen alles bekommen. Das gesamte Erbe soll angetreten werden. Und damit das geschieht, deshalb. Jetzt verstehst du, warum deshalb hier steht. Deshalb, damit das Volk Gottes in ihr Erbe kommt, damit es alles bekommt, was Gott für sie vorbereitet hat, was am Kreuz von Golgatha für sie bereitgestellt ist, damit sie dahin ankommen. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Also Fürbitte ist der Schlüssel, ein wesentlicher Schlüssel für Veränderung. Fürbitte ist ein wesentlicher Schlüssel, dass das Volk Gottes in sein Erbe hineinkommt. Paulus war sicherlich ein exzellenter Bibellehrer mit einer enormen Salbung, mit einer enormen Durchschlagskraft und mit viel, viel Weisheit von Gott. Aber er hat sich nicht auf seinen Lehrdienst verlassen. Sondern sagte, neben der Lehre, die ich bringe, braucht es etwas anderes, damit es zündet bei den Menschen und sie das wirklich ergreifen können und umsetzen können. Es braucht etwas anderes. Und das war sein Dienst der Fürbitte. Und jetzt schauen wir an, was hat er gebetet? Nicht nur einmal, sondern er sagt, ich höre nicht auf. Immer wieder betet er das. Und dieses Gebet ist so, so, so wichtig für unsere Frage, wie man Gott kennenlernen kann aus erster Hand, wie man wachsen kann, wie man stark werden kann in ihm. Er betet, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. sagt er, die haben doch schon den Heiligen Geist empfangen. Es ging nicht um das, was wir die Geistestaufe nennen, das erstmalige Erfülltwerden vom Heiligen Geist. Es ging darum, dass einen Dienst des Heiligen Geistes erlebt wird, fortwährend, andauernd und immer tiefer. Und Paulus war der Überzeugung, durch seine Fürbitte gibt Gott dieser geliebten Gemeinde von Ephesus diese Gnade, dass der Geist Gottes an ihren Herzen arbeitet und er kommt zu ihnen als der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Fürbitte setzt den Heiligen Geist in Gang. Aber eine Fürbitte auf der Höhe der apostolischen Gebete, nicht eine Fürbitte, ach Herr, mach doch, dass die Gemeinde wächst und hilf doch, dass sie sich vertragen und dass irgendwie nicht so viel Durcheinander da ist. Und das sind alles nette, wohlgemeinte Gebete und dann schließen wir den kranken Dackel auch noch mit ein. Paulus hat anders gebetet. Er hat nicht Probleme bebetet und versucht irgendwie kleine Nöte zu beheben. Und schenk doch, dass die Gemeinde Geld hat, dass sie sich endlich mal einen Teppich kaufen kann. Oder solche Dinge. Du siehst nicht, Paulus soll das beten. Oder du siehst, dass die keine Bleibe haben. Die treffen sich in den Häusern, die armen Leute. Und die sollen doch endlich mal einen eigenen Tempel haben. Siehst du, Paulus soll das beten? Niemals. Niemals. Die trafen sich für 3 Jahrhunderte in den Häusern. Was übrigens bedeutet, dass die Versammlungen wahrscheinlich nicht größer waren als 50, vielleicht maximal 80 Leute. Vielleicht 100 Leute. Wenn der Nachbar sich bekehrt hat, haben die Wand rausgebrochen und haben 2 Wohnzimmer zusammengelegt. Aber größer waren die Versammlungen nicht. So, das heißt, in einer Stadt wie Ephesus gab es Hunderte von Versammlungen, aber eine Gemeinde. Hunderte von Versammlungen und eine Gemeinde und eine Ältestenschaft. Als Paulus sich verabschiedet und vorbeikommt in Ephesus, er rief nicht die Hunderten von Leitern von den einzelnen Hausgemeinden zusammen, um nochmal mit ihnen zu reden. Sondern wen rief er zusammen? Die Ältesten von Ephesus. Amen. Warum hat er übrigens den Pastor nicht mit eingeladen? Ist das nicht ziemlich unverschämt? Ich meine, er will sich verabschieden, hat nochmal wichtige Worte auf dem Herzen und er lädt die Ältesten ein und den Pastor lädt er nicht ein. Ja, wieso denn das? Die ihre Bibel kennen, wissen die Antwort. Es gab keinen Pastor in dem Sinne, wie wir heute verstehen. Es gab viele, viele Älteste, die fungierten als Hirten. Lateinische Wort Pastor ist Hirte. Sie fungierten als Hirte, aber sie waren nicht der Pastor, wie wir heute Pastor verstehen. Diese Tradition muss endlich einmal beerdigt werden. Wir müssen hineinkommen in die Realitäten, in denen Paulus gelebt hat. So das nur nebenbei. Also er betet für die ganze Gemeinde, für die Gläubigen. Er betet, der glaubt offensichtlich, durch seine Fürbitte wird ein Wirken des Heiligen Geistes freigesetzt. Sonst braucht er ja nicht zu beten. Wenn er denkt, das funktioniert sowieso nicht. Ich bete, Gott soll den Geist der Weisheit und Offenbarung geben, macht er aber nicht. Ja, warum betet er dann andauernd? Er betete andauernd, weil er wusste, Gott hört dieses Gebet. Und das ist nicht das Gebet des Glaubens, sondern das ist ein Gebet der Fürbitte. Und das muss immer und immer und immer wieder gebracht werden. Warum muss es immer wieder gebracht werden? Weil Tag ein, Tag aus, 24 Stunden rund um die Uhr, Gläubigen unter einem dämonisch-satanischen Beschuss sind. Und sie eingelullt und eingenebelt werden und ihnen subkutan Ideen über Gott untergejubelt werden, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Und um diesen Beschuss, um diese Einlullung, diese Vernebelung zu stoppen, braucht es einen Gegenangriff. Und das ist Gebet. Was tut Gebet? Gebet stoppt das Maul des Rachgierigen. Durch Gebet kann das Wirken und das Reden des Feindes gestoppt werden. Das ist die Idee dahinter. Und er betet, dass sie ununterbrochen in diesem Strom des Heiligen Geistes bleiben und dass sie von Gott selbst gelehrt werden und den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen. Und was soll der tun, der Geist der Weisheit und der Offenbarung? Zur Erkenntnis seiner selbst. Der Geist Gottes soll kommen und soll Gott offenbaren. Das Wesen Gottes offenbaren. Das soll der Geist Gottes tun. Du sagst, hey, die sind doch schon jahrelang Christen. Paulus selber war 3 Jahre da und hat sie andauernd gelehrt. Meinst du nicht, die kannten schon Gott? Ja, zu einem gewissen Maße. Aber Paulus wusste, es gibt noch so viel mehr. Und sogar 3 Jahre von mir als großer Apostel Paulus reicht nicht aus, um sie in die ganze Fülle zu bringen. Sie brauchen mehr. Und da ist so viel mehr. Und dieses Mehr an Offenbarung kommt durch den Heiligen Geist. Und er wird freigesetzt und er bekommt Möglichkeit, ihnen zu dienen durch diesen Dienst der Weisheit und der Offenbarung. Und weil es das nicht gibt oder fast nirgendwo gibt, diesen systematischen Dienst, wir beten das nicht für uns, wir beten das nicht füreinander, wir beten das nicht für das Volk Gottes. Darum haben wir so viel Heidentum mitten im Volke Gottes, so viel verfinsterte heidnische Ideen und Praktiken über Gott und wir kennen ihn so wenig. Weil wir unsere Methoden haben, wie wir Gemeinde bauen. Wir brauchen ein schickes Gebäude, wir brauchen einen fashion Pastor mit einem schönen Anzug und dann muss der ein paar Witze machen und dann kommen schon die Leute. Paulus hatte andere Ideen. Die Leute brauchen Gott, sie müssen Gott kennenlernen, sie müssen in die Reife kommen. Sie müssen stark werden, sie müssen Überwinder werden. Sie müssen sich reinigen von den Befleckungen dieser Welt. Und das Wesen Christi muss ihnen hervorkommen. Das war seine Strategie. Das war sein Herzschlag. Ich leide Geburtsschmerzen, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Das war der Herzschlag des Apostels. Die sollen Jesus sehen und wenn sie Jesus sehen, werden sie in sein Bild verwandelt. Und dafür hat er gearbeitet und gekämpft. Und das ist der Grund einfach für diese gewaltigen Dinge, die wir dort sehen in der Apostelgeschichte. Und ich sage es noch einmal, wie ich am ersten Abend gesagt habe. So wie die Gemeinde angefangen hat, so wird sie enden. So wie die Gemeinde angefangen hat, so wird sie enden. Nur diesmal auf weltweitem Level. Weltweit. Eine Gemeinde, die verwurzelt ist, die gegründet ist in Gott. Wo Gott zu sehen ist, wo er wohnt. Und wo er die Leben nachhaltig prägt und verändert. Und all die verschiedenen Punkte, die danach kommen, nach der Erkenntnis seiner selbst, das sind nur verschiedene Unterpunkte des einen großen Themas, Gott zu erkennen, seine Absichten, seine Pläne, das, was er schon für uns bereitgestellt hat. Erleuchte die Augen eures Herzens. Wenn der Geist Gottes kommt, wenn der Geist Gottes als Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt, dann erleuchtet er die Herzen. Das heißt, wenn wir uns an diese Anweisung halten und das für uns nehmen und sagen, wir werden die nächsten Jahre dieses Gebet beten, der Geist Gottes wird uns die Augen auftun. Wir werden Dinge sehen im Wort, wir werden Dinge sehen im Wesen Jesu, die wir nie gesehen haben. Und wir werden wachsen. Das ist der Plan Gottes. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Wenn der Heilige Geist nicht kommt, aufgrund von Fürbitte, kann er Augen nicht erleuchten. Und dann haben wir das, was wir haben. Blindheit, Verwirrung und Durcheinander. Und die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und jeder macht, was er will. Und alle gehen in verschiedene Richtungen. Und das nennen wir dann Gemeinde. Paulus hatte andere Ideen. Seid eines Sinnes. Wie viele Male habe ich das erlebt, wenn ich mit Gemeindeleitern zusammensitze und sage, das Erste, was passieren muss, ihr müsst eines Sinnes sein. Und dann geht es gleich los. Du hast ja keine Ahnung, wie verschieden wir sind. Wir sind so verschiedene Charaktere und Temperamente. Wie sollen denn wir 4 oder 5 Hansel, wie sollen denn wir eines Sinnes werden? Ich sage, euer Glaube ist klein. Paulus findet es normal, dass eine ganze Gemeinde eines Sinnes ist. Und ihr habt schon Probleme mit 4 Leuten. Hallo, was ist denn da los? Wir glauben an die Unmöglichkeiten. Wir glauben, dass Gott nicht in der Lage ist, Menschen in eine Richtung, in eine Einheit zu bringen. Wir glauben das nicht. Und weil wir das nicht glauben, deswegen haben wir es auch nicht. Für Paulus war das normal. Er sagt einer ganzen Gemeinde, seid eines Sinnes. Habt alle die Gesinnung Jesu. Das waren doch nicht fromme Fantasien, von denen er sagt, schluck, jetzt habe ich ihm wieder so ein großes Ziel vor Augen gemalt, aber ich weiß ja selber, sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist doch nicht so. Er schreibt doch von Dingen, von denen er überzeugt ist. Die sind real, die sind erhältlich, die sind der Wille Gottes. Davon redet er doch. Und sie sollen den Glauben bekommen. Paulus kennt Gott mehr als wir und unter der Inspiration des Heiligen Geistes schreibt er uns diesen Brief und er sagt, wir sollen eines Sinnes sein. Also bedeutet das, es ist möglich, dass wir eines Sinnes sind. Und wenn wir das glauben und Gott suchen und alle in dieser Gesinnung Jesu leben, wo wir nichts festhalten, wo wir nicht sagen, aber wenn hier was wird, dann bin ich der Chef. Wenn hier was wird, dann spiele ich die erste Geige oder ich hau mal auf die Pauke oder was weiß ich, was wir alle für Vorstellungen und Ansprüche an die Gemeinde haben. Wenn wir in der Gesinnung Jesu leben und nichts festhalten, sagen, ich bin aber hier eine wichtige Person, ich bin eine Säule der Gemeinde und wenn ich überhaupt in der Leiterschaft komme, dann ist ganz sicher, ich gehöre dazu. Solange wir mit solchem Kinderkram uns abgeben, werden wir Streit haben und Unfrieden und Durcheinander. Warum können wir nicht in Gott unsere Genüge finden und sagen, die Perspektive auf einen Leitungsposten wird mich nicht erfüllen und darum schminke ich mir das ab. Wenn Gott will, dass ich hier eine Aufgabe übernehme und eine Verantwortung bekomme, dann wird er das tun. Und wenn nicht, dann bin ich froh, dass ich hier den Besen habe und dass ich hier mitmachen darf. Und wenn ich da an der Tür bin und begrüße die Leute, Hauptsache ich bin dabei und ich tue einen wichtigen Dienst und ich werde der beste Begrüßer sein im Umkreis von 500 Kilometern. Und ich werde beten und fasten, mich vorbereiten und dann einen Strahlen die Leute begrüßen. Dann herzlich willkommen, lieber Bruder, fühle dich hier wohl bei uns. Und ich werde meinen Dienst mit Gewissenhaftigkeit tun. Aber wir streben nach den höheren Dingen. Apostel, Propheten, gewaltige Dinge. Intergalaktisch am besten, wenn es irgendwie geht. Je größer, umso besser. Wir sind besessen von einem Größenwahn. Von einem Wahn von Position und Ehre und Anerkennung. Und das ist das Gegenteil der Gesinnung Jesu. Er, der alles war, der alle Titel hatte, der alle Macht hatte, hat alles zurückgelassen. Und er wurde Mensch. Was für eine Demütigung, für Gott sich in einen Körper zu zwängen. Gott, der allgegenwärtig ist, der überall ist, der alles kennt, der alles weiß, lässt das alles zurück und er wird Mensch. Und dann fängt er an, ein Diener zu sein. Nicht nur ein Mensch, einer der untersten Art von Mensch, ein Diener. Und dann lässt Gott sich demütigen, Gott lässt sich bespucken, Gott lässt sich schlagen, Gott lässt sich verleumden, Gott lässt sich die schrecklichsten Dinge sagen. Die Leute haben von Jesus gesagt, der ist wahnsinnig. Seine eigene Familie hat ihn für verrückt erklärt. Und nicht einmal hat er protestiert und gesagt, Vater, das ist jetzt zu viel. Ich habe gewusst, die werden nicht freundlich sein zu mir, aber dass sie so mit mir umgehen, also das geht jetzt nicht. Ich komme jetzt zurück oder du machst etwas und bringst die alle auf die Knie und wirfst ein bisschen Feuer auf die oder irgendwas, aber so geht das nicht weiter. Also ein bisschen Anerkennung brauche ich schon. Jesus hat das alles mit sich machen lassen. Er hat sich gedemütigt. Wir haben vorhin gesungen, wir werden das nie verstehen, was er getan hat. Das mag sein. Aber trotzdem müssen wir uns danach ausstrecken. Lass mich verstehen, was Golgatha ist. Lass mich verstehen, was Golgatha für den Vater bedeutet. Lass mich verstehen, was Golgatha für Jesus bedeutet. Lass mich verstehen, was Golgatha für den Heiligen Geist bedeutet. Hilf mir, das zu verstehen. Und wir haben so viel Aufgeblasenheit und Stolz und Überzeugtheit von sich selber, weil wir die Realitäten Gottes nicht sehen. Deswegen haben wir das alles. Und das Heilmittel ist, dass uns die Augen aufgetan werden. Und dass wir anfangen zu sehen, geöffnete, erleuchtete Augen des Herzens, die Hoffnung seiner Berufung, der Reichtum an Herrlichkeit seines Erbes. Ich werde diese Dinge jetzt nicht gehen, weil das ist eine Botschaft in sich selber. Und diese Kraft der Auferstehung, die er wirksam werden lassen hat in uns. Und um zu zeigen, was das bedeutet, weist er hin auf Christus. Dort wurde diese Macht wirksam und hat ihn auferweckt und auch uns und ihn versetzt, hoch über jede Gewalt. Mir geht es nur darum zu zeigen, Erkenntnis Gottes kommt durch den Heiligen Geist. Und ohne Heiligen Geist kommt religiöses Wischiwaschi und religiöse menschliche Ideen, aber nicht die Klarheit, nicht das Echte. Es kommt durch den Heiligen Geist. Lass uns einmal zu 1. Korinther gehen, Kapitel 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Was hat Gott offenbart durch den Geist? Das, was er bereitet hat, denen, die ihn lieben. Denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns die Augen aufzutun über die Schätze des Glaubens, über das, was uns gegeben wurde durch Christus. Und hier gilt, was Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn wir nicht den Heiligen Geist einladen, der Heilige Geist, dafür bist du gegeben, um mir die Augen aufzutun, zu zeigen, was mir alles zuteil geworden ist, was mir gehört durch Golgatha. Wenn mich das nicht interessiert, wenn ich den Heiligen Geist nicht einlade, er wird es mir nicht aufdrängen. Er wird nicht sagen, den Jungen interessiert das nicht, aber ich weiß, der muss das doch haben und deswegen werde ich ihm das geben, ob er will oder nicht. So funktioniert es nicht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn wir verstehen, warum wir den Heiligen Geist haben, als unseren Lehrer, der uns in alle Wahrheit führt, der uns diese Schätze auftut, dann werden wir sagen, Heiliger Geist, tu es. Tu dieses Werk. Offenbare mir diese Schätze. Zeig mir, was es eigentlich heißt, ein Christ zu sein. Lass uns doch einmal für ein paar Jahre einfach statt irgendwie dieser großen Dinge, die da immer so veranstaltet werden, einfach mal ganz bescheiden anfangen. Herr, zeige mir dein Wesen. Zeige mir, was ein Christ ist. Was ist das Grundlegende, der grundlegende Unterschied zwischen einem Menschen in der Welt und einem Nachfolger Jesu? Wie soll ein Jünger Jesu leben? Was macht ihn aus? Was heißt es eigentlich, Jesus zu lieben von ganzem Herzen? Lass uns doch einmal diese simplen Fragen, weil die nicht beantwortet sind, anfangen zu fragen und über ein paar Jahre zu beten und zu studieren, was die Bibel darüber zu sagen hat. Unser Verständnis von Christsein wird sich in den nächsten Jahren radikal verändern. Radikal verändern. Und wir sagen, meine Güte, in welcher Blindheit habe ich denn gelebt? In welchem pseudochristlichen Heidentum habe ich denn gelebt? Ich hatte ja keine Ahnung von diesen herrlichen Dingen, die der Gott für mich hat. Wir müssen gelehrt werden vom Heiligen Geist. Aber er kann erst dann, wenn wir uns demütigen, sagen, hey, wir sind blind, wir verstehen nichts. Wir haben ein vollständig oberflächliches und bruchstückhaftes Verständnis von worum es wirklich geht. Was unsere Zukunft ist, worum es dir geht, was dir wichtig ist. Wir kennen diese Dinge so, so wenig. So, wir laden den Heiligen Geist ein, unser Lehrer zu sein. Und dann wenden wir uns dem Wort zu und wir studieren das Wort und wir gehen ins Wort und wir beten das Wort, wir denken das Wort, wir füllen uns mit dem Wort. Der Heilige Geist gibt Offenbarung entlang des Wortes. Wir beten nicht, Heiliger Geist, zeige mir und dann gucken wir in die Luft, sondern wir beten, zeige mir und dann gucken wir in die Bibel. Der Heilige Geist gebraucht das Textbuch Gottes und das ist die Bibel. Und da sind gewaltige Schätze drin. David hat gebetet, öffne mir die Augen, zeige mir die Wunder in deinem Wort. Wann hast du letztes Mal das gebetet? Und das ist die Antwort, warum du so wenig Wunder in diesem Buch siehst. Halleluja. Wir brauchen diesen Dienst des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt schlagen wir den Bogen und wir kommen wieder zurück zu unserem vorigen Thema. Lass uns einmal Vers 14 lesen. Er hat erklärt, was der Heilige Geist tut, dass wir nicht den Geist der Welt empfangen haben. Johannes nennt ihn den Geist des Irrtums, im Gegensatz zum Geist der Wahrheit, sondern wir haben den Heiligen Geist empfangen, damit wir die Dinge kennen können, die uns von Gott geschenkt sind. Jetzt Achtung, Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Hier gibt es ein gewaltiges Hindernis für den Dienst des Heiligen Geistes und Paulus nennt es, oder nicht Paulus, der Übersetzer meiner Elberfelder Bibel, nennt es ein natürlicher Mensch, nimmt nicht an. Ich habe nie verstanden, warum die Elberfelder es so besetzt. Und alle, die schon einmal nachgeschlagen haben, die wissen, was dort steht. Dort steht ein seelischer Mensch. Da steht nicht ein natürlicher Mensch. Da steht ein seelischer Mensch. Psychikos ist ein von der Seele geprägter, ein seelischer Mensch. Und ein seelischer Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Das heißt, selbst wenn er beten würde, Herr, öffne mir die Augen und zeige mir, er wird nichts bekommen. Warum? Weil er statt im Geist zu leben, was unsere Herausforderung ist und was jeder Christ anstreben sollte, möglichst schnell zu lernen, statt im Geist zu leben, wird er immer noch geprägt und bevormundet und eingekerkert und verblendet von seiner Seele. Ein seelischer Mensch kann den Dienst des Heiligen Geistes als Geist der Weisheit und der Offenbarung nicht empfangen. Grundsätzlich, er kann nicht. Nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann. Er kann einfach nicht. Und der Heilige Geist kann ihm nichts geben. Er bekommt keine Offenbarungen. Finden wir andere Schriftstellen, wo der seelische Mensch beschrieben wird? Ja. Danke für die Frage, die hilft uns weiter. Judas. Judas, Vers 16. Er spricht hier von Unzufriedenen, die mit dem Schicksal hadern, die dabei nach ihren Lüsten wandeln. Ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie dem Nutzen zuliebe ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der Worte, der zum Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in den letzten Tagen, in den letzten Zeiten werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche sich absondern oder andere Übersetzung heißt, Trennungen verursachen. Seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Meine Überzeugung ist, es bedeutet nicht, die sind nicht wiedergeboren, sondern es sind Menschen, obwohl sie von Neuem geboren sind, sie werden nicht vom Geist geprägt und geleitet, sondern sie werden immer noch von ihrer Seele geleitet. Sie haben den Geist nicht als die führende, prägende Instanz in ihrem Leben. Sie werden immer noch von ihrer Seele an der Nase herumgeführt. Und warum ist das so? Weil sie Menschen sind, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Sie kommen in die Gemeinde und sie suchen Posten und Ansehen und Position und Macht und Einfluss. Sie wandeln nach ihren gottlosen Gelüsten. Sie wollen nicht dienen, sie wollen herrschen. Sie wollen nicht sich was sagen lassen, sondern sie wollen anderen was sagen. Und sie benutzen die Gemeinde für ihre Karriereleiter. Und sie nennen das dann Dienst. Aber es ist kein Dienst, sondern es ist eine Beraubung der Heiligen. Und diese Menschen, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, sie verursachen Trennungen. Es ist eine gewaltige Offenbarung, was uns den Schlüssel gibt zu Verständnis und viele, viele Dinge, die in Gemeinden passieren. Menschen bekommen nicht den Einfluss, den sie haben wollen als Lobpreisleiter, als Jugendleiter, als Hauskreisleiter oder weiß ich nicht, als was. Und dann nehmen sie einen Teil der Herde und sagen, dann mache ich mein eigenes Ding. Sie wandeln nach ihren eigenen Gelüsten. Sie sondern sich ab, sie verursachen Trennungen. Und sie sind seelisch. Sie sind nicht unter der Zucht, unter der Führung und der Disziplinierung des Heiligen Geistes. Jakobus Kapitel 3. Habt ihr bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Also eine Gesinnung, ja, wo es um Streitsucht geht, wo wir Neid haben in unserem Herzen, wo wir dich ertragen. Ich bin doch hier der musikalisch Begabtesten und wieso darf derjenige die Anbetung leiten? Ich kann doch so viel besser spielen und singen und wieso der und warum nicht ich? In den Herzen. Es kommt nur ab und zu versteckt heraus durch eine inhaltslose Kritik am Lobpreisteam. Und dahinter ist eigentlich, eigentlich sollen die nicht dort leiten, weil ich soll leiten. Aber das wird getarnt, aber schlecht getarnt. So dieser Neid, diese Streitsucht in den Herzen, das ist nicht das Kennzeichen durch eine Weisheit, die von oben kommt, sondern es ist eine irdische, seelische, dämonische Weisheit. Irdisch, seelisch, dämonisch. Es kommt von dieser Welt. Es wird durch die Seele ausgelebt. Und ich glaube, je länger ein Christ in der Seele lebt und nicht durch die Prozesse geht, von denen ich gleich reden werde, und sich nicht umorientiert und geistgeleitet und geistgeprägt wird. Je länger ein Christ in der Seele verharrt, umso offener wird er für das Dämonische. Irdisch, seelisch, dämonisch. Ich müsste sagen, irdisch, seelisch, dämonisch. Es geht abwärts. Und es wird immer schlimmer. Und das ist der Grund, warum du Christen findest, die 20, 30 Jahre gläubig sind und die heute mehr Probleme mit sich und mit dem Rest des Volkes Gottes haben, als vor 30 Jahren, als sie bekehrt haben. Weil sie niemals durch bestimmte Prozesse gelaufen sind und niemals erlaubt haben, dass Gott in ihnen ein tiefes Werk tut. Hebräer Kapitel 4. Eine so zentrale Schriftstelle, wenn es um das Thema geistliches Wachstum geht und hinein in die Reife. Ein so wichtiges Wort und so viel übersehen und so wenig verstanden. Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich habe handfeste Beweise dafür, dass es viele Gläubige gibt, die Jesus niemals als Richter kennengelernt haben. Sie kennen ihn als Herr oder vielleicht auch ein bisschen als Bräutigam, aber nicht als Richter. Aber Jesus ist Richter. Und wir sollen uns ihm hingeben und ihm erlauben, Richter zu sein. Und was richtet er dann? Er urteilt, er spricht göttlich Gerichte, gerechte Urteile aus über Wünsche, über Motive, über Bestrebungen im Herzen. Genau das steht ihm geschrieben. Ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen Schlachter, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ich verstehe wiederum hier meine liebe Elberfelder nicht, warum sie so eine komische Formulierung bringt, vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Was dort steht im Griechischen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und das ist ein so wesentliches Element unseres Glaubens und der wird bei allem Gefasel von der Liebe Gottes so schnell übersehen. Und jedes Gerede von der Liebe Gottes, wo nicht Gott gleichzeitig der Liebhaber unserer Seelen ist und unser Richter, ist sentimentales seelisches Zeugs, was keinerlei Frucht bringen wird. Jesus ist unser Richter. Und wir müssen Rechenschaft geben vor ihm. Für unser ganzes Leben. Und es wird ein Tag kommen, wo wir vor ihm stehen und wo unser Leben ausgebreitet wird und wo wir ihm erklären müssen, warum wir getan haben, was wir getan haben. Und werden dort Belohnungen empfangen. Das ist der Preis, die Preisrichterbühne, wovon Paulus spricht, fälschlicherweise übersetzt als der Richterstuhl Christi. Es ist die Preisrichterbühne. Da wird festgelegt, was das Maß der Belohnung ist, das wir bekommen für unsere Taten der Liebe und des Gehorsams ihm gegenüber. Er ist der Richter. Und wenn wir anfangen, seine gerechte Richterschaft zu suchen, würden wir schnell Fortschritte machen. Und wir werden mit Dingen konfrontiert werden, von denen wir keine Ahnung hatten, dass sie in unserem Herzen sind. Wenn Paulus sagt, diesen einfachen Satz, tut nichts um eitler Ehre willen, dann kann man doch diesen Satz nur befolgen, wenn man im Lichte Gottes lebt und Offenbarung hat über verkehrte Motive. Sonst kann man doch diesen Vers überhaupt nicht Folge leisten. Man kann das doch gar nicht tun, wenn ich gar nicht sehe, dass ich hier mich über andere stellen will, dass ich herrschen will, dass ich andere unterjochen will, dass ich mehr angesehen sein will als die anderen. Wenn ich das gar nicht wahrnehme, wie kann ich dann dieses Wort erfüllen, nichts um eitler Ehre willen zu tun? Ich kann es einfach nicht. Und wir sehen hier die Tiefe der Lehre der Apostel. Sie kannten Gott als denjenigen, wie er selber sagt, Paulus, der die Herzen erforscht. Gott, der die Herzen erforscht. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Und wovon redet er dann? Von Menschengefälligkeit. Von Ehre suchen bei Menschen. Davon redet er. Und solange das in unserem Leben ist, werden wir einen sehr vermischten Dienst haben und einen sehr fragwürdigen Einfluss haben im Volke Gottes. Und Gott möchte an uns arbeiten und er möchte dort hineinkommen und er möchte, dass ein Werk geschieht in uns, der Trennung von Seele und Geist. Dass die Seele auf das Maß reduziert wird, was ihr wirklich zusteht und sie Raum macht für den Heiligen Geist und der Heilige Geist durch unseren Geist endlich einmal regieren kann. So dieses ganze Konzept von Trennung und Seele und Geist ist so absolut notwendig, wenn es geht um eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, wenn es darum geht, vom Heiligen Geist gelehrt und geöffnete Augen zu bekommen. In früheren Zeiten, jetzt habe ich mir das schon abgeschminkt, in früheren Zeiten habe ich ein Hobby gehabt und ich habe immer in Versammlungen gefragt, wer hat schon einmal eine Lehre über Trennung von Seele und Geist gehört? Aber nach ein paar Jahren von frustrierenden Ergebnissen habe ich das eingestellt. Weil manchmal hunderte von Leuten waren und dann gab es 3, 4 Leute, die schon einmal eine Botschaft gehört haben über Trennung von Seele und Geist. Das offenbart unseren Zustand. Das erklärt, warum wir so in den Kinderschuhen sind, wie wir sind und warum so wenig von der Klarheit und der Herrlichkeit Christi unter uns zu sehen ist. Weil wir noch nicht einmal mit den Anfangsgründen wirklich begonnen haben. Wir sind kurz vor dem Start. Und Gott hat so viel mehr. Und wie geschieht diese Trennung von Seele und Geist? 1. Petrus 1, 22 sagt, die Seele gereinigt im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort wird die Seele gereinigt. Sie empfängt eine Behandlung von Gott. Und die Seele muss zurückgestutzt werden wie ein wildwuchernder Baum, weil wir über Jahrzehnte, wenn wir als Ungläubige gelebt haben, aus der Kraft der Seele gelebt haben. Aber jetzt sollen wir lernen, aus der Kraft des Geistes zu leben. Und da ist die Seele dazwischen, die hat sich so ausgebreitet und so alles übernommen. Und jetzt muss die Seele zurückgestutzt werden. Und so muss gereinigt werden von verkehrten Dingen. Und es geschieht ganz, ganz praktisch durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. So wie wirkt das Schwert in uns? Wie trennt es Seele und Geist? Indem wir ganz praktisch Täter des Wortes werden, in den ganz grundlegenden, einfachen, praktischen Dingen des Alltags. So wirkt Gott sein Werk an uns. Wir haben schon einmal am Anfang, als wir über Konflikte gesprochen haben, über Herausforderungen in der Endzeit. Wir haben schon einmal angeschaut, 2. Timotheus Kapitel 3. Diese schweren Zeiten, die durch schwierige Menschen kommen. Und warum sind diese Menschen schwierig? Weil sie beanspruchen, als Gläubige gesehen zu werden. Und weil sie leben wie die Heiden. Und weil sie die Kraft Gottes verleugnen. Sie sagen, du, wie wir hier leben, mit Liebe für Geld und Ungehorsam und Lästerer und all diese Dinge. Das ist normal, so leben nur mal Menschen. Das musst du verstehen. Wir sind alle nur Menschen. Früher gab es bei den Baptisten diesen Spruch, ich hoffe, dass sie sich hier schon abgeschminkt haben. Als Christen, wir sind nicht besser, wir haben es nur besser. Das klingt so nett, das klingt so sympathisch. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Spruch noch kennt. Ist schon lange her. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es wird einen Tag geben, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Dass wir genauso sind wie die Heiden, nur eines Tages kommen wir in den Himmel und die anderen kommen in die Hölle und ansonsten gibt es keinen Unterschied. Das ist eine vollkommen verkehrte Idee. Die hat mit der Bibel nichts zu tun. Wir sollen scheinen wie die Lichter am Firmament. Die Menschen sollen unseren Wandel sehen. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn wir da diesen Text studieren, wir gehen jetzt aus Zeitgründen nicht mehr da hinein, aber wenn wir diesen Text studieren, dann sehen wir nicht nur, die leben wie die Heiden, sie glauben auch wie die Heiden. Es gibt keine wirkliche Veränderung. Du, das ist bei uns in der Familie, wir waren alle so und ich schlage da auch nicht aus der Art und das ist einfach so, gebe ich ehrlich zu. Das sind diese ehrlichen Sünder. Weißt du, die ganz ehrlich alles zugeben. Ja, bei mir ist großes Problem mit Zorn. Bei mir ist großes Problem mit Unreinheit. Bei mir ist, aber weißt du, das ist bei uns in der Familie. Das ist normal. Mein Großvater war so, mein Vater war so und mein Sohn auch schon. Das ist normal. Das geht bei uns durch die Familie. Da kann man alles machen. Das sind wahrscheinlich die Gene. Solche Sprüche musst du dir dann anhören als Seelsorger. Menschen, die überhaupt kein Verständnis haben, für was Erlösung ist, wofür das Kreuz da ist und welche Möglichkeiten sie jetzt haben, als Christen im Geist und in der Wahrheit zu leben. Und das Sieg über Sünde, das Normale ist für einen Christen, der aus den ersten Kinderschuhen herausgekommen ist. Und Paulus schaut sich diese Leute an und dann sagt er, sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Siehst du die Parallele zu 2. Korinther 2,14? Sie empfangen nichts vom Geist. Sie können nicht vom Geist gelehrt werden. Diese Menschen können keine Wahrheit bekommen. Selbst wenn sie wollten. Die lernen andauernd. Die gehen zu Seminare, die gehen zu Konferenzen. Die haben meterweise Bücher und DVDs und alles Mögliche zu Hause. Und sie schreiben mit. Aber Paulus sagt, alles umsonst. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weil wir schon über Wahrheit gehört haben, Wahrheit macht frei. Das heißt, sie können nicht frei werden. Sie bleiben in ihren Sünden. Geldliebe, Ungehorsam, Lästerer und all diese anderen schrecklichen Dinge, die dort aufgezählt werden. Sie bleiben da drinnen, aber sie nennen sich gläubig. Und der letzte Grund, warum sie nicht die Wahrheit erkennen können. Übrigens, Paulus sagt, als er diese Menschen beschreibt, von diesen wende dich ab. Wenn wir anfangen würden, solche Worte, es gibt mehrere Worte, wo beschrieben steht, was unser Umgang sein soll. Wenn du Umgang hast mit Menschen, die offensichtlich und mutwillig und vorsätzlich in Sünde leben, was immer diese Sünde ist, und sie wollen davon nicht lassen und sie erklären das für normal, habe du mit diesen Menschen keinen Umgang. Segne sie, bete für sie, aber habe keine Freundschaft, habe keine tiefen Beziehungen mit diesen Leuten. Wenn du sie triffst, sag ich, bete für dich und weißt du, was ich bete? Dass der Heilige Geist dich überführt und dass du einfach umkehrst und Buße tust und dich der Herrschaft Christi unterstellst. Das ist mein Gebet für dich. Und wenn du ihnen so klar sagst, was du mir betest, werden sie von sich aus keine großen Gelüste haben, tiefere Gemeinschaft mit dir zu haben. Das kannst du mir glauben. Aber wir sagen, ja, diese armen Menschen, die müssen doch auch gerettet werden. Denen müssen wir doch auch helfen und wir müssen ihnen doch Liebe zeigen. Du bist sentimental. Du hast eine Form von Liebe, von der Paulus nicht redet. Er sagt, Menschen, die sich gläubig nennen und sie leben in Sünde. Und wie viele solche Situationen höre ich immer wieder. Junge Leute heute, die leben zusammen wie Mann und Frau, ohne verheiratet zu sein. Und dann kommen sie noch daher und zeigt mir in der Bibel, wo Sex vor der Ehe verboten ist. Zeigt mir das in der Bibel. Keine Ahnung von der Lehre der Apostel. Sie haben nie studiert, was das Wort Unzucht bedeutet. Und sie kommen dann und sagen, zeigt mir das in der Bibel. Sie wollten es nicht sehen in der Bibel. Und weil sie blind sind. Selbst wenn sie reinschauen in die Bibel, sie können es nicht sehen, weil sie schon entschieden haben. Wir haben Frieden darüber. Ich sage, wenn du Frieden hast über etwas, was die Bibel als Sünde bezeichnet, ist dieser Frieden vom Teufel. Wie kannst du so etwas sagen? Ich bin auch gläubig. Ja, aber Bedrohung vom Teufel. Wie ich so etwas sagen kann, ganz einfach, weil ich weiß, der Gott, dem ich diene, der Gott der Bibel, ist nicht verwirrt. Er verbietet nicht etwas, er erklärt nicht, eine bestimmte Sache ist Sünde. Und dann tut er seine Kinder und dann belohnt er sie mit Frieden. Das ist nicht mein Gott. Es ist ein falscher, selbstgemachter, im günstigsten Fall ein teuflischer, dämonischer Friede. Es hat nichts mit dem Frieden Gottes zu tun. Wie viele Leute schauen mich an, Betreuer, aber wir haben Frieden darüber. Wir empfinden nicht, dass wir in Unzucht leben. Ja, weil dein ganzes Empfinden völlig durch den Wind ist und völlig verkehrt geprägt ist vom Geist dieser Welt und nicht vom Heiligen Geist. Du kannst dich nicht auf dein Empfinden verlassen, sondern du musst dich verlassen auf das, was geschrieben steht. Und dann kommen die Leute und sagen, das ist aber ein Buchstabenglaube. Solchen Zeug, solches musst du dir dann anhören. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen aus einem einfachen Grunde. Sie empfangen nichts vom Heiligen Geist. Und warum empfangen sie nichts vom Heiligen Geist? Weil sie, so sagt es Paulus dann in Vers 8, glaube ich, weil sie der Wahrheit widerstehen. Sie haben schon, bevor sie überhaupt rangehen, sagen, Herr, wie sieht's aus, ist das dein Wille? Haben sie schon entschieden, wir lassen uns sowieso nichts sagen. Wir machen das, was wir wollen. Wir haben einen starken Wunsch und das ist richtig so, das hat ja auch Gott in unser Herz gelegt. Gott schenkt ja auch Gefühle, nicht wahr? Und dann dürfen wir auch diese Gefühle ausleben, ohne Schuldgefühle. Und mach du uns kein schlechtes Gewissen. Wir sind frei und wir sind fröhlich und wir tun, was wir wollen. Und Gott ist mit uns und rede du uns auch rein. Solche Gespräche habe ich über und über geführt in den letzten Jahren mit Menschen, die alles besser wissen, die das Wort nicht kennen, die den Heiligen Geist nicht kennen, die Jesus nicht kennen, aber sie wissen eins, sie haben ein Recht, in Unreinheit zu bleiben. Sie haben ein Recht, sich Vampirfilme anzuschauen und sagen, das ist alles ganz normal und du bist eben alte Generation und du verstehst das nicht, aber das ist da reine Liebe zwischen dem Vampir und diesem Mädchen und da ist überhaupt nichts und das ist alles in Ordnung. Und das ist alles gut und das ist ganz romantisch. Ich sage, hallo. Vampire haben übernatürliche Kräfte, huschen die Bäume hoch wie Eichhörnchen und du erzählst mir, das ist alles ganz normal? Hallo. Und sie verstehen Gott als den Spaßverderber und ich repräsentiere dann den Spaßverderber. Und ich will ihnen ihre schönen Filme wegnehmen. Ich sage, nein, ich will dir keine Filme wegnehmen. Ich will dir die Augen auftun, in welcher Täuschung, in welchem Betrug du lebst. Du lebst mehr in Hollywood als in den Dimensionen des Heiligen Geistes, sage ich dann. Und du meinst, das ist alles gut. Und weißt nicht, was vorne und hinten ist. Und weißt nicht, was Gott wirklich gemeint hat. Und was Gott gesagt hat. Diese Menschen aus 2. Timotheus 3, die sich Christen nennen, aber wo keine Veränderung ist, wo kein Fortschritt zu sehen ist, wo nicht die Reinheit, die Wahrhaftigkeit und die Demut und die Klarheit und die Kraft zu überwinden zunimmt, sondern die Jahr ein, Jahr aus auf demselben Level bleiben, sind Menschen, die der Wahrheit widerstehen. Sie haben niemals gesagt, Gott ist Gott und Gott ist mein Richter und er darf sagen über meine Wünsche, meine Begierden, meine Ziele, ob die in Ordnung sind oder ob die nicht sind. Und wenn er sagt, das ist nicht in Ordnung, dann lasse ich davon ab und hole mir die Kraft und die Gnade, mich davon abzukehren. Sondern sie wissen schon alles. Sie wissen, dass das richtig ist und dass Gott ihnen das erlaubt. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie haben niemals Jesus als Herrn und als Richter in ihrem Leben eingeladen. Und wenn wir so durch die Gemeinden reisen, es gibt so viele Menschen mit dieser Gesinnung. Aber wir leben in neuen Tagen und es gibt mehr Licht und Herzen werden offenbar werden. Und es werden Zeiten kommen, wo Menschen zwei Möglichkeiten haben, mit diesem Zustand umzugehen. Entweder sie verlassen diesen Zustand und kommen hinein in das normale, neutestamentliche Christenleben. Oder sie müssen die Gemeinde verlassen. Das ist, was Paulus sagt. Wende dich von solchen ab. Habe keine Gemeinschaft mit ihnen. Ihr Lieben, die Zeit, wo man sorglos wie ein Mensch der Welt in der Gemeinde leben kann, gehen zu Ende. Weil das Licht Gottes scheint und weil seine Herrlichkeit kommt. Und weil die Konsequenzen für ein Verharren in der Sünde immer kostspieliger werden. Und die auf Gottes Seite sind, die sagen, die jubeln, sagen, endlich! Aber die auf der Seite der Welt sind, sagen, oh weh, ich brauche eine neue Gemeinde. man mich so annimmt, wie ich bin, und damit meinen sie, wo sie so weiterleben dürfen, wie sie leben wollen, entgegen dem Worte Gottes. Das ist, was sie damit meinen, wo man mich annimmt, wie man so ist. Gott nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. So, da schließt sich der Kreis. Diese Menschen widerstehen der Wahrheit. Sie sagen, wir wollen nicht irritiert werden, wir wollen nicht gestört werden, wir wollen nicht überführt werden, wir wollen nicht erschüttert werden, wir wollen kein schlechtes Gewissen haben über Dinge, über die man eigentlich ein schlechtes Gewissen haben sollte. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden und einfach so weiterleben wie bisher. Sie widerstehen der Wahrheit. Und der Geist Gottes kann ihnen nicht dienen und er wird ihnen nicht dienen. Und sie werden so bleiben, wie sie sind. So, wir sehen, da ist ein Zusammenhang. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann geschieht das im Geist. Und wir können nur Gott im Geist kennenlernen. Und um im Geist zu sein, ist es notwendig, dass wir die kleinen, alltäglichen, praktischen Dinge, wenn uns Unrecht geschehen ist, zu vergeben, unsere Feinde zu lieben und zu segnen und zu dienen und zu geben und uns in Schwierigkeiten zu freuen und unseren Dienst als Priester wahrzunehmen und vor Gott zu stehen, ob es uns gut geht oder ob uns schlecht geht oder ob wir uns halbtot fühlen. Wir sind vor Gott und wir ehren ihn. Wir erklären, wer ist. Wir heben unsere Hände hoch. Wir beten. Wir beten ihn an. Wir haben eine Beziehung mit ihm, unabhängig von der Wetterlage und von unseren Gefühlen und Befindlichkeiten. Und wenn wir das praktizieren und uns etwas sagen lassen, erlauben, dass Menschen in unserem Leben sprechen dürfen, dann werden wir wachsen. Und dann werden wir fähig werden, vom Heiligen Geist zu empfangen. Und dann wird der Heilige Geist uns die Augen auftun und wir bekommen Erkenntnis Gottes. Wenn wir noch mehr Zeit haben, aber ich denke, ich habe genug jetzt genommen und soll zu Ende gehen, dann schlage ich vor, studiere noch einmal zu Hause Sprüche Kapitel 2. Und da hast du genau denselben Gedanken. Sprüche Kapitel 2, 1 bis 10 oder 12. Es beginnt mit dieser Hingabe an das Wort Gottes. Und eine besondere Betonung ist auf die Gebote Gottes. Und wenn wir das tun, und wenn wir suchen und fragen und forschen und graben und eifrig sind und uns ausstrecken, dann was? Dann werden wir die Furcht des Herrn verstehen. Und durch die Furcht des Herrn wird die Erkenntnis Gottes kommen. Das ist die Reihenfolge. Hingabe an das Wort, an die Gebote Gottes für die praktischen Dinge des Alltags und dann Erkenntnis der Furcht des Herrn. Das heißt nicht, dein Intellekt begreift das Konzept Furcht des Herrn, sondern dein Herz bekommt Furcht des Herrn. Das ist was vollkommen anderes. Jeder von uns kann ein bisschen studieren und kann in 5 Minuten das Konzept verstehen und wiedergeben, was Furcht des Herrn ist. Aber das ist nicht gemeint, du wirst die Furcht des Herrn erkennen, sondern Furcht des Herrn kommt in dein Herz. Diese Gesinnung Jesu, den Vater nicht zu beleidigen, den Vater zu erfreuen, zu seinem Wohlgefallen zu leben, das ist die Furcht des Herrn. Und das kann nur der Geist Gottes in dir wirken. Aber er tut es nur dann, wenn du freudig hingibst an das Wort Gottes. Paulus sagt, Kolosser 3,16, lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Eine Hingabe an das Wort Gottes, an das geschriebene Wort. Und wir erlauben, dass der Heilige Geist das geschriebene Wort hineinnimmt in unser Herz und lebendig macht. Und dann kommt die Furcht des Herrn. Und dann kommt die Erkenntnis Gottes. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Das ist der Trugschluss der allermeisten theologischen Ausbildungsstätten, die Studenten vollstopfen mit Wissen, aber nicht darauf achten, dass es Anbeter werden, nicht darauf achten, dass es demütige Diener werden, nicht darauf achten, dass es Menschen werden, der Treue und des Fleißes und der Beständigkeit werden sollen. Sie füllen sie an mit sinnlosen Bibelwissen. Aber es gibt keine Veränderung. Sie lernen Gott nicht kennen. Und es wächst keine wirkliche Demut. Es wächst keine wirkliche Haltung der Dienerschaft. Und dann vollgepumpt mit diesem Wissen werden sie dann auf die armen Gemeinden losgelassen und beglücken die Gemeinden. Gemeinde mit ihren Ergüssen, die sie da von ihren Dozenten bekommen haben. Aber es gibt kein Leben, weder in ihnen noch in ihren Zuhörern. Geistiges Leben kommt, wenn jemand Offenbarung bekommen hat und aus Offenbarung predigt und lehrt. Dann kann Leben hervorkommen. Leben kommt nicht aus dem Hirn in andere Hirne hinein. Das funktioniert so nicht. Sondern es kommt aus unserem Geist. Und der Heilige Geist kann leider oder auch zum Glück nur die Wahrheiten in den Herzen der Zuhörer lebendig machen, die in seinem eigenen Herzen lebendig sind. Man kann einen wunderbaren, einstündigen Vortrag halten über die Demut und am Ende hat man den Stolz der Zuhörer noch vergrößert. Weil man nur ein Konzept hat von Demut, aber nicht weiß, was die Demut Christi ist und nicht sichtbare Zeichen setzt, dass er in die Demut Christi hinein will. Und alles, was er verbreitet, ist Kopfwissen und es bläht auf und macht die Menschen noch stolzer und noch kranker als vorher. In Klammern, deswegen ist Fürbitte für diejenigen, die den Dienst des Wortes haben, so wichtig. Und nicht nur während der Zeit, wo sie verkündigen, sondern in der Zeit der Vorbereitung davor und überhaupt für sie als Person und für ihr Leben, dass sie in diese Dinge selber immer tiefer hineinkommen. Wir können nur geben, was wir empfangen haben. Etwas anderes können wir nicht geben. Wir können von was reden, was wir nicht verstanden haben. Aber das werden die Zuhörer noch weniger verstehen als wir selber. Das funktioniert nicht. So kommt Leben, dass wir Gott kennenlernen. Und dann durch uns wird er bekannt. Und sie machen Kontakt mit Gott. Durch das, was wir zu sagen haben, aus dem Wort Gottes. Und sie lernen etwas kennen von Gott. Sie bekommen einen Geschmack und sie bekommen Hunger und verlangen, Gott kennenzulernen. Das ist der Weg, wie Menschen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Vater, wir danken dir für diesen so einfachen Weg und der für viele so kompliziert ist oder kompliziert aussieht. Du gibst uns dein Wort und du willst, dass wir Täter deines Wortes werden. Dass wir dienen, segnen, vergeben und uns in Schwierigkeiten freuen und alles tun, um ermutigt zu bleiben und nicht uns gehen zu lassen, nicht Umstände oder Menschen zu verfluchen und unseren Ärger Luft zu machen, sondern indem wir auf dich sehen und dir vertrauen und glauben, dass wir in deiner Hand sind und dass du alle Dinge unseres Lebens, alle Umstände, alle Begebenheiten und vor allen Dingen auch alle Schwierigkeiten benutzt, um uns zu prägen, uns zu verbessern, uns zu erziehen. Und wenn wir das wirklich glauben, dann werden wir in Schwierigkeiten nicht uns abwenden, sondern in Schwierigkeiten dich ehren und dich preisen und dir Dank sagen und wissen, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, weil wir dich lieben, weil wir dich kennen wollen, weil wir mit dir gehen wollen. Und Vater, danke, dass du uns erinnerst an diesen einfachen Weg, uns hinzugeben, sichtbare Zeichen zu setzen. Wir sind Kandidaten für den Dienst des Heiligen Geistes, dass er uns die Augen auftun kann. Dass er uns dein wunderbares Wesen zeigen kann und wir wachsen können und hineinkommen können in das Wesen deines wunderbaren Sohnes, damit du verherrlicht wirst und der Teufel gedemütigt wird. Wir danken dir, Vater, für diesen Weg. Halleluja. Und wir wollen ihn gehen, beherzter und entschiedener als je zuvor. Wir wollen diesen Weg gehen im Alltag. Wir wollen überwinden, da wo wir keine Lust haben zum Gebet, wo wir von irgendwas anderem abgezogen werden. Vater, wir wollen dranbleiben. Wir wollen Anbeter werden im Geist und der Wahrheit. Wir wollen Beständigkeit lernen und nicht mehr bewegt werden von Gefühlen und von Umständen, sondern bewegt werden von deiner Wahrheit, die uns festmacht. Halleluja. Wir danken dir. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Seid gesegnet. Ich weiß nicht, wenn ihr Zeit habt, genau, es kommen noch wichtige Infos jetzt, dann kannst du mal deinen Laptop anschmeißen. Also falls ihr morgen noch da seid, wäre das wunderbar, aber falls ihr zurück bist und seid in euren Gemeinden, okay, dann ist das jetzt der Abschluss. Aber ich möchte noch Infos geben. Kleinen Momentchen, jetzt müssen wir noch da die Technik anschmeißen. Ich hatte ja gesagt, dass ich das Konzept von dieser kleinen Lehrreihe, dass ich das gerne zur Verfügung stelle, zum Weiterstudieren, zum Vertiefen, zur Erinnerung. Und